Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Jacobin Podcast. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über aktuelle Themen aus Politik und Kultur, aus den Medien, alles, was uns bewegt hat in der letzten Woche, was ganz viel besprochen wurde, und versuche mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken oder mal zu schauen, was steckt eigentlich hinter diesen Debatten, weil ganz oft geht es eben darum, wer hat dieses oder jenes gesagt, welche Person hat welchen Charakter oder so, und kaum wird dahinter geschaut, welche Interessen verbergen sich eigentlich dahinter, welche politischen Interessen oder welche größeren Konflikte, vor allem, wie kann man sich dagegen organisieren. Darum geht es bei Hyperpolitik jede Woche. Wenn euch die Folge gefällt, dann freue ich mich immer sehr, wenn ihr sie teilt oder wenn ihr sie liked, weil das nicht nur diesem Podcast hilft, sondern auch Jacobin ganz allgemein. Wir sind ein unabhängiges sozialistisches Magazin. Wir arbeiten sehr viel auf ehrenamtlicher Basis und insofern freuen wir uns immer, wenn ihr unsere Arbeit schätzt und teilt. In der ersten Kategorie Hypermedial geht es um ein Thema, von dem ich gedacht hätte, dass wir es schon längst abgefrühstückt hätten, aber das war ja vor 2 Wochen, als wir über Hubert Aiwanger gesprochen haben, auch schon so. Das heißt, wir müssen uns vermutlich daran gewöhnen, dass bestimmte Debatten rund um den Faschismus oder die Faschisierung immer wieder auftauchen, von denen wir eigentlich dachten, sie seien historisch schon längst abgefrühstückt. Und diese Woche ging es darum, dass Alice Weidel in einem Interview gesagt hat, angesprochen darauf, warum ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla bei einer Veranstaltung der russischen Botschaft war, wurde sie darauf angesprochen, würden sie das denn auch tun? Warum macht das ihr Co-Vorsitzender? Warum geht er zu den Russen? Hat sie gesagt, nein, sie würde das nicht tun. Das ist seine persönliche Entscheidung, keine politische Entscheidung der AfD. Sie würde den Tag der Niederlage nicht feiern. Es ging im Verlauf der Debatte, ihr könnt es euch vielleicht denken, nicht darum, warum Tino Chrupalla jetzt in der russischen Botschaft war. Es ging darum, warum Alice Weidel vom Tag der Niederlage spricht. Denn natürlich sind ganz, ganz viele, vor allem Linke, würde ich sagen, darauf aufgesprungen und haben gesagt, Tag der Niederlage, das ist eigentlich eine Verwendung, die man von früher her kennt, wo man versucht hat, den Nationalsozialismus, wo man versucht hat, den Faschismus klein zu reden und eben zu sagen, das war so eine Phase, und auch gleichzeitig, das ist ein revisionistischer Take dazu, zu sagen, die Deutschen wurden besiegt, das war eine Niederlage, das ist eigentlich etwas, was Rechte benutzen. Das heißt, ganz viele Linke sind darauf aufgesprungen, haben gesagt, das ist, wir nennen es den Tag der Befreiung. Und dann ist das ganze Karussell, hat sich natürlich nochmal, wie immer, viel, viel weiter gedreht, sodass dann einige, ich würde sagen, eher liberale Kräfte gesagt haben, beide Seiten haben Unrecht, das ist ja jetzt so ein Kampfbegriff, Tag der Niederlage, Tag der Befreiung und so. Wir müssen darüber wieder ganz anders sprechen. Und diese Debatte um den Tag, also es geht ja um den 8. und den 9. Mai, wie man ihn bezeichnen sollte, ist eigentlich etwas, das wirklich in der Geschichte, in der deutschen Geschichte ganz fest eingeschrieben und schon immer ganz stark umkämpft war. Dass es jetzt wieder hochkommt, ist wirklich ein Zeichen dafür, dass alles das, was wir geglaubt haben, was sich schon als Konsens etabliert hatte, und das verweist wirklich gut auf das, was wir schon, also was ich in 2 Wochen schon bei dem Flugblatt mit Hubert Aiwanger gesagt habe, dass Dinge, die man eigentlich für unsagbar hielt, wieder plötzlich aufs Tableau kommen. Also, dass man vom Tag der Niederlage spricht, war etwas, was zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland, also in Westdeutschland, 25 Jahre gedauert hat, bis man überhaupt sagen konnte, das ist nicht der Tag der Niederlage Deutschlands gewesen, sondern eventuell, und dazu gehörte die Aufarbeitung des Faschismus, sondern eventuell ja vielleicht doch ein Tag der Befreiung. Also Willy Brandt war einer der Ersten, das muss man sich vorstellen, wie lange das gedauert hat. Willy Brandt war einer der Ersten, der von einem Tag der Befreiung gesprochen hat. Erst später hat sich das etabliert, dass es auch Richard von Weizsäcker gesagt hat. Und man so ab 1985 auch in dem offiziellen, auch westdeutschen Diskurs vom Tag der Befreiung spricht. In der DDR, in Ostdeutschland, war eigentlich von Anfang an der 8. Mai, auch der 9. Mai als Tag der Befreiung gedacht und auch so ausgesprochen und auch so gefeiert als Feiertag, eben weil, und das ist das Entscheidende daran, vom Standpunkt der Opfer und vom Standpunkt auch derjenigen, die Opfer des Faschismus wurden, gesprochen wird. Also wir in den KZs wurden die Menschen befreit vom Faschismus. Und von diesem Standpunkt aus die Geschichte zu schreiben von denjenigen, die unter dem Faschismus gelitten haben, das war schon von Anfang an der antifaschistische Konsens in der DDR, der sich in Westdeutschland erst ganz viel später über wirklich Jahrzehnte und Historikerstreiks und Streiks wäre auch nicht schlecht, und wirklich ein zähes Ringen um diese Erinnerung etabliert hat. Und dass das jetzt wieder eingerissen wird, also das, was wir wirklich seit 60, 70 Jahren überhaupt erst etabliert haben als eine Art Konsens in der Bundesrepublik, die, wie gesagt, in der DDR von Anfang an schon so begangen wurde, dass das jetzt wieder eingerissen wird. Also, dass es von Rechten eingerissen wird, bewusst von Alice Weidel, ist jetzt nicht so überraschend. Also, dass sie versucht, diesen Tag oder auch diese Erinnerung zu vereinnahmen, das ist jetzt nicht das Überraschende. Das Überraschende und auch das Erschreckende ist eigentlich daran, dass der Tag als Tag der Befreiung hinterfragt wird und dass eben selbst Liberale sagen, na ja, also vielleicht müssen wir da doch noch mal drüber sprechen, und Linke wie Rechte liegen da falsch. Das ist eigentlich diese komische Form von Zentrismus, der sich da als ganz neutral gibt und sagt, naja, wir müssen, vielleicht ist Niederlage zu übertrieben, aber kann man auch sagen, also Jan Fleischhauer ist natürlich einer derjenigen, der dann sofort ganz schnell versucht, das rechte Lager zu legitimieren, indem man sagt, naja, also de facto war das ja eine Niederlage der deutschen Armee. Und dann so, klar, faktisch war das so, aber dass man die politische Debatte, dass man die historische Debatte, dass man all das, dieses Ringen ausblendet und wieder quasi ganz von vorne anfängt und vom Standpunkt der deutschen Armee ausspricht, also vom Standpunkt auch des faschistischen Regimes ausspricht, das ist wirklich ein qualitativer Unterschied, den es, würde ich sagen, in den letzten Jahren so nicht gab und der jetzt wieder hoffähig geworden ist, eben auch unter Menschen, wo ich eigentlich sagen würde, die würden von sich selbst behaupten, dass sie noch irgendwie eine Form von Antifaschismus oder eben diese ja, berühmte Brandmauer gegen rechts aufhalten, aber man sieht, dass sie ideologisch eigentlich, dass diese Mauern eben auch fallen. Also es geht nicht nur darum, und das haben wir jetzt in ganz vielen Folgen auch schon als Thema gehabt, wann gibt es irgendwie Regierungspraxis und Zusammenarbeit gemeinsam, sondern das sind eigentlich schon die gedanklichen Vorarbeiten. Und das ist von so Leuten wie Jan Fleischhauer, daran kann man das eben erkennen, weil er als ein Journalist, ich sage das mal so in Anführungszeichen, eben tatsächlich dafür sorgt, dass man sagt, naja, vielleicht ist es ja doch wieder redlich, vom Tag der Niederlage zu sprechen. Und das heißt, vom Standpunkt auch des Faschismus selbst zu sprechen oder vom Standpunkt derjenigen, die sich da besiegt fühlen. Und insofern ist es mehr als ein Lapsus von Alice Weidel, und es hat so viel für Aufruhr gesorgt, weil tatsächlich, wie gesagt, eine jahrzehntelange historische Debatte da relativ schnell weggewischt wird. Und ich glaube, es wird sehr, sehr wichtig sein, auch in Zukunft, um nicht nur diesen Tag der Erinnerung, das ist ja einfach ein symbolträchtiger Tag, sondern um die Erinnerung an den Faschismus als solchen, werden auch wir als Linke wahrscheinlich wieder viel, viel stärker kämpfen müssen, weil es den liberalen Konsens auch in der selbsternannten Mitte so nicht mehr zu geben scheint. Das, ja, die Beobachtung in Hypermedial diese Woche. Und was diese Woche auch noch ganz viele beschäftigt hat, das zumindest auch in der Journalismusblase. Also es gibt manchmal so Phänomene, die interessieren wahrscheinlich ganz viele Menschen nur so am Rande, aber Journalisten beschäftigen sich damit ganz, ganz doll, nämlich am allerliebsten mit sich selbst. Und das merkt man an einer Serie, an einer Dokumentation, die gerade jetzt aktuell lief in der ARD, ganz groß aufgemacht, das Bild, ganz toll. Olaf Scholz guckt auf die Flammen, Olaf Scholz guckt in den Krieg, in das Auge des Krieges und Stefan Lambi, der Autor und eben Doku-Filmer, hat einen Dokumentarfilm rausgebracht diese Woche, die jetzt lief und die auch immer noch in der Mediathek der ARD zu sehen ist. Ernstfall, Regieren am Limit. Das könnte auch ein Cobra 11-Titel sein, aber es geht tatsächlich um Politik. Und man sieht eben sofort, also man braucht nur das Bild anschauen, eben Olaf Scholz ist der Mann, der da auf diese Flammen guckt und es geht um die Bundesregierung, wie sie jetzt in den seit Kriegsbeginn, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wie die Bundesregierung agiert. Das sind jetzt drei Folgen, die man in der Mediathek sehen kann und ich sage es schon mal vorab, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen. Ich habe mir das an einem Stück angeguckt, jede Folge hat 30 Minuten, das heißt, man kann das schon machen. Es ist aber auch ein Stück weit Zeitverschwendung, denn die Doku ist tatsächlich einfach sehr, sehr schlecht. Und wer jetzt die Hoffnung hat, dadurch irgendwie was von Politik vermittelt zu bekommen, den muss ich leider enttäuschen, weil es geht tatsächlich mehr darum, wie eigentlich immer, wie ging es eigentlich Robert Habeck dabei, als er angegriffen wurde, medial, oder spürt Annalena Baerbock da eigentlich Mitleid mit ihrem Kollegen? Also es geht um solche wichtigen Fragen. Über die Zusammenhänge des Krieges, über Interessen lernt man vergleichsweise wenig. Das kann ich schon mal spoilern. Aber Schritt für Schritt, wir gehen das kurz Schritt für Schritt durch und dann sage ich gleich nochmal am Ende, warum das so typisch ist für die Art und Weise, wie so Politberichterstattung läuft, vor allem solche so Politunterhaltung. Es ist ja so eine Unterhaltungsdoku-Serie. Und ich kann natürlich verstehen, ganz grundsätzlich, dass man Politik irgendwie auch appetitlich machen muss. Also, dass man das konsumierbar machen muss, dass jetzt niemand Bock hat, sich dauernd Karten anzugucken und Le Monde Diplomatique zu studieren und da so ein Halbstudium absolvieren zu müssen. Das kann ich verstehen, dass es in einer Doku teilweise verkürzt ist oder dass da aufregende Bilder reinkommen oder dass es auch personalisiert wird. Das ist natürlich ganz normal. Aber politisch wird halt ganz, ganz viel weggelassen. Und vorab, um das zu sagen, um auch was Gutes über diese Doku zu sagen, also wenn ihr das schaut, was der Stefan Lambi ganz gut macht, weil er einfach wahrscheinlich ein guter Filmer ist, dass er zeigen kann, welche Widersprüche es innerhalb der Bundesregierung gibt. Also es gibt da zum Beispiel so Szenen, wo überhaupt Annalena Baerbock wird ganz viel auf Auslandsreisen begleitet und gefilmt und es gibt dann so Szenen, wie sie eigentlich, man kennt vielleicht dieses Bild, wo sie so Wassertrüge so trägt, wo sie in Afrika ist und wo sie dann von, wo sie merkt, wie schwer diese Wassertrüge sind und so. Das ging ja auch ganz viel rum, dieses Foto und diese Szene wird eben auch nochmal gezeigt. Es geht um Wassermangel und die Außenministerin fährt dann eben hin und schaut sich das alles an und danach wird ein Bild eingeblendet, eine Szene, wo ein Arbeiter, die Karossen, also die Autos der Bundesregierung mit ganz, ganz viel Wasser säubert und man merkt, okay, offensichtlich werden hier die PR-Fotos gemacht und auf der anderen Seite ist ganz klar, dass die Bundesregierung und auch, dass sie mit ihren Luxusautos, mit ihren Luxuslimousinen da vorfahren und dass da Wasser verschwendet wird bei den Staatsoberhäuptern. Das wird ganz gut gezeigt. Es wird auch gut gezeigt, welche Widersprüche es oder welche widersprüchlichen Aussagen es gibt. Die dritte Folge nennt sich Streit. Und da zeigt er dann in verschiedenen Szenen, wie der Bundeskanzler wie Olaf Scholz und Christian Lindner und Robert Habeck exakt die gleiche Situation ganz unterschiedlich beschreiben. Also wo es dann darum geht, hat die FDP möglicherweise beim Heizungsgesetz den ersten Entwurf geleakt? Und dann sagt Christian Lindner, nein, habe ich natürlich nicht. Es kam auf gar keinen Fall von der FDP. Dann wird auch mal Robert Habeck gefragt und der sagt, ich weiß es nicht. Aber Christian Lindner hat gesagt, er war es nicht. Und also so werden dann die Aussagen der beiden Politiker nebeneinander geschnitten. Man weiß, okay, einer der beiden muss natürlich lügen oder muss vielleicht mehr wissen. Man weiß es nicht so ganz genau. Also es wird schon wie so eine kleine Art Krimi inszeniert und man weiß es halt nicht so ganz genau, wer jetzt die Unwahrheit sagt oder wer nur die halbe Wahrheit sagt und so weiter. Also das ist ganz unterhaltsam, wie gesagt, und man sieht, es geht hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Das zeigt die Doku ganz eindeutig. Was sie eben auch tut, und das ist wirklich der Wahnsinn, wenn man sich das anguckt, die einzigen Menschen, die in dieser Doku vorkommen, 90 Minuten, sind Journalisten, reden über Politiker, reden mit Journalisten. Also das Ganze ist ein so selbstreferenzielles Ding, dass man halt nur erfährt, was ein Journalist andere Journalisten fragt, die auch mit auf den Reisen der Politiker sind, also die in diesem Flugzeug, wir hatten das ja mal in einer Folge über diese schreckliche Pan-Serie mit diesen Flugzeugen auf Auslandsreisen, da sitzen halt ganz, ganz viele Journalisten mit bei, die auch alle immer mitfahren und die halt ganz nah dran sind an den Politikerinnen und Politikern. Und das ist ja nicht nur einfach eine große Medienblase, von der man immer spricht, oder so Hauptstadtjournalismus, sondern das ist ja noch viel kleiner und intimer. Es sind einfach die gleichen 20, 30 Journalisten, die immer mitfliegen, die immer mitfahren, die man auch schon immer kennt, die dann versuchen, sich hineinzufühlen in Annalena Baerbock oder in Robert Habeck. Und der wird natürlich auch gezeigt, ganz lässig oder müde bei einem Vortrag und so weiter. Also man fühlt sich so richtig rein. Und das Einzige, was man bekommt, sind noch weitere Einfühlungskommentare von anderen Journalisten. Also es gibt nicht eine Aussage von irgendeinem normalen Menschen, irgendeinem Bürger auf der Straße über das Heizungsgesetz, über den Krieg, über die Waffenlieferungen, über die Sanktionen. Also das Ganze ist wie ein abgeschlossener Zirkel, wo sowieso schon der Konsens herrscht. Und das merkt man politisch durch die gesamte Doku. Es ist ja okay, dass es einen roten Faden gibt, oder es ist ja auch okay, dass es einen besonderen Blickwinkel gibt. Aber der journalistische Anspruch wäre ja zumindest zu sagen, beim Thema Sanktionen zum Beispiel, was genau wurden dann für Sanktionen verhängt und welche haben funktioniert und welche haben vielleicht vor allem jetzt nicht funktioniert. Das wäre ja die Einordnung, die man machen müsste. Aber es gibt eigentlich nur Aussagen von Annalena Baerbock dazu, wie sie gesagt hat, ja, das müssen wir jetzt tun. Und dann am Ende nur ein ganz kleines Eingeständnis, dass das nicht richtig funktioniert hat. Aber was genau sanktioniert wurde und warum es nicht funktioniert hat und warum es vielleicht auch der deutschen Wirtschaft selbst geschadet hat, das wird also so minimal, also wirklich minimal angedeutet. Und eher scheint der politische Konsens hinter dem gesamten Film zu sein, der deutlich wird. Russland hat die Ukraine angegriffen und die deutsche Bundesregierung tut sich schwer, Waffen zu liefern. Der Kanzler wird natürlich auch als zögernd dargestellt und am Ende bleiben die Kommentare vor allem von Annalena Baerbock und Robert Habeck stehen, die sagen, wir hätten früher Waffen liefern müssen. Also was man an dieser Doku sehr, sehr deutlich sieht, dass es einen ganz klaren Fokus auf die beiden Politikerinnen der Grünen geht. Also Annalena Baerbock, Robert Habeck haben viel, viel mehr Screentime, sind überpräsent in dieser Doku. Und es wird eben deutlich, dass die Grünen viel, viel stärker noch in diesem Krieg eigentlich eine Position einnehmen, dass sie sagen, Deutschland hätte viel früher mit eingreifen müssen. Der Kanzler wiederum kommt dafür, dass er ja auch das Titelbild so prägt, relativ wenig vor und sagt relativ wenig. Am allerwenigsten, das hat mich überrascht, kommt Christian Lindner vor, der ja eigentlich, gerade wenn man es jetzt zum Heizungsgesetz spricht, der ja eigentlich oder dessen FDP ja eigentlich zu den Hauptblockierern gehört dieser gesamten Politik. Und Christian Lindner kommt, das muss man wirklich einfach sagen, viel zu gut weg. Also nicht nur, dass er, dass das Finanzministerium einfach keine Rolle spielt, so als wäre das irgendwie nicht so relevant für die Politik der Bundesregierung, sondern auch er kann einfach so ganz allgemeine Aussagen machen, die da einfach so, ja, es ist gerade eine schwierige Zeit oder so. Das sind seine O-Töne. Also es ist wirklich wenig Substanzielles und wie gesagt, er kommt da sehr, sehr gut bei weg und dieser Fokus auf die Grünen ist ganz, ganz eindeutig. Meine Lieblingsstelle von Robert Habeck, man muss es sagen, Robert Habeck ist ja so ein Philosoph-Typ, ja, der ist ja kein Ökonom oder so, dafür, dass er im Wirtschaftsministerium sitzt, sondern er versucht ja die Dinge immer ganz philosophisch zu umschreiben. Und dann hat er ganz relativ zu Anfang werden Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation gezeigt und dann sieht man, wie Robert Habeck wird eingeblendet und er sagt, naja, also ich jetzt mit Anfang 50, ist natürlich komisch, das zu sagen, aber ich kann mich da hineinfühlen in die jungen Leute und auch in ihre Aktionsform und auch in ihre ehrenhaften moralischen Ziele. Und dann paraphrasiert er Adorno und sagt, aber es gibt eben kein richtiges Leben. Also er zitiert es nicht mal richtig, er sagt einfach, es gibt kein richtiges Leben, okay. Da fehlt die Hälfte, es gibt kein richtiges Leben im falschen Robert, wenn du schon erstes Semester Philosophie rausholst oder dir das Zitat von Adorno, was wirklich jeder kennt, dann bitte mach es auch richtig. Was er dann aber wirklich schön macht, und das ist einfach mein Highlight dieser Doku gleich zu Anfang, dass er dann sagt, es gibt nur ein Leben im relativ Besseren. Also wirklich so, Adorno dreht sich im Grab, rotiert, weil das eigentlich, das bringt das die grüne Politik absolut auf den Punkt. Also diese Form, diese Mischung aus Reformismus, jetzt bloß den Kapitalismus nicht mehr angreifen, okay, eh klar, wir müssen uns mit den Verhältnissen arrangieren, eh klar, aber wir versuchen dem Ganzen noch eine philosophische Note zu geben. Es gibt nur ein Leben im relativ Besseren. Und jetzt bin ich auch als Kritikerin der Aktionsform der letzten Generation bekannt. Aber es ist schon, das, was diese Doku zeigt, es ist schon enorm, wie über die Klimakrise gesprochen wird und über die Dramatik der Klimakrise. Und dann sagt der Klimaminister von den Grünen, die für nichts anderes bekannt geworden sind als ihre Klimapolitik und auch ihre Friedenspolitik. Und was in dieser Doku gezeigt wird, sie werfen wirklich ihre beiden Grundbestandteile der Gründung ihrer Partei so absolut über Bord. Also das, es wird nicht explizit gesagt, aber man kann schon daran erkennen, in dem Umgang mit der letzten Generation und im Umgang mit diesem Krieg und mit den Waffenlieferungen sind wirklich die beiden der helle Wahnsinn. Also wie sie versuchen, sich das so selbst so zurechtzubiegen. Und es geht eben überhaupt nicht mehr um die Grünen oder um sonstige, ja, politischen Standpunkte da drin. Das ist halt, und das ist wirklich auch meine Hauptkritik an dieser Doku, es geht nur um die Befindlichkeiten der einzelnen Politiker. Wie gesagt, wie ging es dir dabei? Annalena, hattest du da Mitleid mit dem Robert? Hatten sie Mitleid mit Robert Habeck, als er in der Greichen-Affäre so medial angegangen wurde? Hat sie gesagt, Leid, das ist nicht das richtige Wort, aber man braucht natürlich da starke Partner. Also es ist vollkommen klar, dass sie aus opportunistischen Gründen da irgendwie zusammenhalten, wenn es sein muss. Aber jeder kämpft da an seinem und in ihrem Ressort und es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, in diesem Machtspiel irgendwie zu überleben, diese Krisen zu überleben. Es geht an keinem Punkt darum, welche wirtschaftlichen oder politischen Interessen die Parteien haben um sie herum. Also es sind nur die Einzelpersonen. Es geht nicht darum, welche wirtschaftlichen Interessen haben die Länder. Was ist eigentlich, warum sollte eigentlich die deutsche Wirtschaft dieses oder jenes wollen? Sind da eigentlich auch auf diesen ganzen Flugreisen, sind da eben auch Unternehmer mit dabei? Warum fliegen die denn nach China und warum sagen sie denn nicht, welche Menschenrechtsverletzungen es gibt? Oder wenn Annalena Baerbock sie sagt, dann hat das natürlich überhaupt gar, das macht natürlich gar keinen Unterschied, weil man politisch und ökonomisch von China abhängig ist. Das Ganze wird nicht gesagt, sondern einfach nur gezeigt als Annalena Baerbock sagt einfach irgendetwas, aber es hat keine Konsequenz. Es wird so stehen gelassen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, der Drehbuchautor, der Regisseur geht davon aus, dass die Zuschauer das alles verstehen. Aber es bleibt einfach komplett auf dieser persönlichen Ebene von diesen einzelnen Politikern und ihren persönlichen Entscheidungen. Welche Zwänge es gibt oder irgendetwas anderes kommt nicht vor. Und so hat man das Gefühl, es ist eben einfach ein Drama von Menschen, die ganz, ganz doll unter Druck stehen, die aber von sich selber ganz heroisch sagen können, Robert Habeck sagt das, er empfindet es als ein Privileg, Minister zu sein und diese Verantwortung zu tragen. Und das heißt, diese Doku fördert auch noch diesen Selbstheroismus, diese Selbstaufgabe, als würde man nicht bestimmte Interessen vertreten. Und diese bestimmten Interessen sind nicht die Interessen der großen Mehrheit. Das ist wahrscheinlich eh klar. Aber da es nicht vorkommt, kann diese Frage eben gar nicht gestellt werden. Und das ist ein ganz, ganz typisches Format. Das ist jetzt nicht in dieser Doku alleine so. Ich mache das immer so, dass ich in den Sommerferien, weil ich andere nehmen sich dann Krimis oder Schundromane mit, ich nehme mir dann diese Polit-Unterhaltungsbücher mit. In einem Urlaub habe ich von dem Robin Alexander das Machtverfall-Buch gelesen, auch ganz, ganz schlimm. Also da ging es um die Corona-Krise und jeden Tag, was passiert ist, was hat Angela Merkel gedacht. Wie auch immer ging es auch nur darum, oder ganz berühmt auch das Buch von dem Markus Feldenkirchen über den Schulz-Zug, über diese Bundestagswahlkampagne von Martin Schulz. Auch das, also das, alle diese Bücher, alle diese Dokuserien sind dasselbe Genre Politjournalismus, bei dem es nur darum geht. Das Einzige, was man von diesem Buch von Martin Schulz mitgenommen hat, ist: Er hat nicht richtig gegessen beim Wahlkampf. Wahrscheinlich hat die SPD verloren in diesem Wahlkampf, weil Martin Schulz nicht richtig versorgt wurde und nur Currywurst gegessen hat. Das ist so ein bisschen, was hängen bleibt, weil es nur darum geht, wie hat sich Martin Schulz gefühlt, warum hat er es getan oder nicht getan. Es geht zu keinem Zeitpunkt auch da darum, welche politischen Themen waren wirklich relevant, welche Umfragen gab es dazu, wann gab es einen Schwenk, welche Fehlentscheidungen wurden getroffen, also wirklich so mal, worum ging es eigentlich politisch, was haben die Leute eigentlich gedacht, darum geht es in keinem dieser Bücher, bei dem Machtverfall eben auch so. Es geht nur darum, wie nah dürfen Journalisten Politikern kommen, welche Informationen kriegen sie daraus, und das wird dann besonders dramatisch, man hört schon an den Titeln, Machtverfall oder eben Ernstfall, Regieren ist immer in der Krise. Ja, in welcher Zeit soll denn nicht in einer Krise regiert werden? Nennt mir mal seit in den letzten Jahren mit Finanzkrise und allem mit Kriegen irgendeine Legislatur, wo es keinen Krisenfall gegeben hat. Natürlich nicht, aber man muss jedes Mal wieder so tun, als wäre jetzt diese Bundesregierung, war jetzt wirklich nochmal unter besonderem Druck. Es wurde nicht gesprochen über die Inflation. Es wurde wirklich nur über die kleinsten Skandale auch gesprochen, die im Alltag waren. Es gibt keine Hintergrundinformationen, wie gesagt, zu irgendwelchen auch internationalen Zusammenhängen, zu den Interessen der NATO. Alles wird einfach nur so hingeworfen. Und da muss man wirklich sagen, dieses gesamte Genre von Politjournalismus sorgt eigentlich stärker für Desinformation statt für Aufklärung und Information, weil sie nicht nur Politik auf diese persönlichen Befindlichkeiten reduziert, sondern weil sie bewusst, würde ich sagen, bewusst bestimmte Machtverhältnisse ausblendet und eben, das ist eigentlich der Punkt, auch den der Begriff Hyperpolitik so stark fokussiert ist, zu sagen, es geht um die Interessen und um das, was die Menschen tun in einer ganz bestimmten kleinen Teil der Bevölkerung. Und also diese Politikerkaste, könnte man sagen, und Journalistenkaste. Und 99% der Bevölkerung kommen nicht vor, ihre Interessen kommen nicht vor, ihre Meinung kommen nicht vor und entsprechend kommt auch nicht vor, also wenn man jetzt mal die Protestaktion der letzten Generation, wenn man von denen mal absieht, die gezeigt werden, es kommt keine Streikbewegung vor, nichts. Also alles, was wir hier besprechen an, wie kann man anders Interessen organisieren der arbeitenden Menschen. Es kommt einfach nicht vor. Du kannst 90 Minuten gucken und es findet nicht statt. Und das ist Hyperpolitik in Reinform. So, nachdem wir, wie gesagt, guckt euch das gern an, aber weil wir enden wollen bei Hyperpolitik eben auch mit dem Gegenbeispiel. Also was könnten jetzt Dinge sein, die es gibt, über die viel zu wenig berichtet wird, auch im medialen Diskurs, aber die eigentlich genau die Gegenbewegung darstellen. Und ich sage das häufiger, aber das ist wirklich so, dass Streiks und auch gewerkschaftliche Organisation eine der hauptsächlichen Mittel sind, um genau das Gegenteil auszudrücken, also um die anderen Interessen auszudrücken. Und jetzt gerade im September beginnt ein Streik, der wirklich besonders ist, weil es geht um die Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie. Also die IG Metall fängt jetzt damit an, die Vier-Tage-Woche ins Spiel zu bringen über diese Tarifauseinandersetzung in der Stahlindustrie. Und man muss dazu sagen, dass es in der Arbeiterbewegung immer auch darum ging, nicht nur höhere Löhne zu fordern, sondern eben auch Arbeitszeitverkürzung. Und jegliche Arbeitszeitverkürzung, alle Urlaube, alle Feiertage, alles, was super ist in unserem Leben, wurde erkämpft durch starke Gewerkschaften. Und das muss man sich wirklich einfach klar machen, dass auch jetzt die 40-Stunden-Woche hart erkämpft wurde. Und dass das eben, auch wenn man das jetzt gewöhnt sein mag und man sagen mag, das ist immer noch viel zu viel, klar, aber trotzdem war das eine harte Auseinandersetzung. Und meistens wird sie vorgekämpft oder meistens werden diese Errungenschaften in den Branchen erkämpft, wo die Gewerkschaften besonders stark sind. Deswegen ist jetzt in der Stahlindustrie die Viertagewoche eben besonders wichtig, weil eigentlich, muss man realistischerweise sagen, nur die IG Metall mit ihrer großen Stärke als größte Industriegewerkschaft das schaffen könnte, diese Macht zu haben, das durchzusetzen. Und man muss auch dazu sagen, ich muss ein bisschen Wasser in den Wein kippen. 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich klingt erstmal geil, ist es auch. Es ist aber auch ein Defensivkampf gerade in der Gewerkschaftsbewegung, weil man in der Stahlindustrie eher davon ausgeht, dass bevor Arbeitsplätze abgebaut werden, man lieber die Arbeitszeit eben senkt und dann sehr viel auch effizienter mit dieser Arbeitszeit umgeht. Und was gewerkschaftliche Organisation aber tun kann, wenn sie gut ist, ist eben zu sagen, wir reduzieren die Arbeitszeit, aber wir bleiben beim gleichen Lohn. Und das bedeutet also de facto, dass es den Menschen dann besser geht und dass man auch gleichzeitig die Arbeitsplätze sichern kann. Es ist jetzt aber trotzdem, wie gesagt, eher ein defensiver Zug, weil man halt die Arbeitsplätze hauptsächlich damit sichern will. Und die IG Metall kann sich das halt leisten, weil sie hoffentlich stark genug ist, das durchzusetzen. Was jetzt aber passieren könnte, und das ist etwas, was die politische Linke gut aufnehmen sollte, was sie gut tun könnte, ist diese 4-Tage-Woche trotzdem zu politisieren. Auch wenn jetzt nicht klar ist, dass das morgen im Dienstleistungsbereich von Verdi durchgesetzt werden könnte. Dafür gibt es die gewerkschaftliche Macht vermutlich noch nicht, aber dass es die politische Debatte darum gibt, wie viel Arbeitszeit ist eigentlich gesund, ist eigentlich förderlich, was sollte eigentlich die Wertigkeit der Arbeit an und für sich sein, wie viel sollten wir überhaupt arbeiten und auch Lebenszeit haben, das sind ja alles trotzdem größere Fragen, die über diesen eine Streikauseinandersetzung jetzt hinausgeht und die 4-Tage-Woche auch als utopischen Gedanken, auch als politische Vision ist total wichtig, um klarzumachen, es lohnt sich auch, um diese Arbeitszeit zu kämpfen, weil das ja eine der Hauptriegel eben ist, um das, was in der kapitalistischen Produktionsweise aus den Einzelnen rausgepresst wird, ihre Arbeitskraft, also ihre Zeit oder die Löhne, die gedrückt werden, das sind die hauptsächlichen Mittel, gegen die man sich wirklich strukturell wehren kann. Und deswegen ist diese 4-Tage-Woche, weil sie auch in anderen Ländern funktioniert, weil es Modellprojekte gibt, weil man auch sagen kann, das Leben wird dadurch besser, ist eine sehr gute politische Forderung, nicht nur von Gewerkschafterinnen, sondern eben auch von allen anderen, weil sie darauf verweist, was eigentlich, ja, was wir erkämpfen könnten. Und das ist einer, das, was ich nenne ich in diesem Buch, in diesem Genugbuch, habe ich dazu einen längeren Abschnitt geschrieben. Das ist einer der größeren Schritte, die man erreichen kann, weil man erstmal setzt als ganz grundsätzlichen Gedanken, dass wir weniger arbeiten könnten. Und das ist bei allen Angriffen der herrschenden Klasse, die dann sagt, also jetzt sind die Arbeiterinnen und Arbeiter erstmal wieder viel zu arrogant geworden. Das habe ich jetzt gerade gesehen, einen Clip dazu. Toll. Also die Arbeiter sind, wie wir alle wissen, zu arrogant geworden. Die fordern mehr Geld. Die wollen jetzt auch noch in der Inflation, wollen jetzt auch noch, haben die Lohnforderungen. Und überhaupt hier, die sollten bis 75 arbeiten oder am allerliebsten sowieso den ganzen Tag arbeiten. Also diese ganzen Angriffe auf die Arbeitszeit. Nicht nur, dass man sie abwehrt, sondern dass man selber auch ein populäres, ein tolles, eine Idee hat davon, wie wir anders leben könnten. Und die 4-Tage-Woche eignet sich dafür, glaube ich, sehr gut, weil viele sich aus ihrem Arbeitsalltag sehr gut vorstellen können, also wenn ich jetzt noch den Freitag auch noch frei hätte oder wenn ich mir die Stunden anders aufteilen könnte und trotzdem den gleichen Lohn hätte, jeder Mensch versteht sofort, was für ein Zugewinn an Lebensqualität das wäre. Und deswegen glaube ich, ist es eine sehr sinnvolle Forderung und ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall und in der Stahlindustrie alles Gute. Aber wenn sie das gewinnen, dann ist tatsächlich die Tür zumindest etwas weiter auf, um das auch in anderen Branchen zukünftig auch zu erkämpfen. Und insofern ist es eine wichtige Auseinandersetzung und ja, viel Glück dabei und wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche wieder bei Hyperpolitik. Es gibt diesen Podcast jetzt jede Woche, die volle Packung politische Debatten aus der Woche. Ich freue mich über Rückmeldungen und Hinweise von euch. Vielen Dank auch für die vielen Kommentare zu der letzten Folge mit Maurice Höfgen zum Bundeshaushalt. Und wie gesagt, teilt diese Folge gern. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.